wie gut sie isst und trinkt und was für Spazierfahrten und Vergnügungen und Theater sie genießt. Die jüngere Schwester fühlt sich gekränkt und fängt an, das Kaufmannsleben herabzusetzen und ihr Landleben zu preisen. »Ich möchte mein Leben«, sagt sie, »nicht mit dem Deinen vertauschen. Leben wir auch karger, so kennen wir dafür die Sorgen nicht. Ihr lebt glänzend, da mag schon sein, aber ihr habt entweder große Einnahmen oder ihr verliert alles. Es gibt ein Sprichwort, Gewinn und Verlust sind leibliche Brüder. Unser Bauernleben ist sicherer. Der Bauer lebt schmal, aber lang, und sind wir nicht reich, satt, werden wir schon. Was man so satt nennt, sagt drauf die ältere Schwester, in Gemeinschaft mit Schweinen und Kälbern, ohne Eleganz, ohne Benehmen, dein Mann mag sich noch so abrackern, wie ihr auf dem Dünger lebt, so sterbt ihr auch auf dem Dünger, und euren Kindern geht es ebenso. Was tut's, sagt die Jüngere, es ist einmal so. Dafür leben wir ruhig und ducken uns vor niemandem und fürchten niemanden. Ihr aber in der Stadt lebt beständig in Versuchung. Heute geht's gut, morgen schleicht sich der Böse ein und im Nu verführt er deinen Mann zu Kartenspiel, zum Trunk, zu Weibern. Und dann geht alles zugrunde, ist es nicht so? Pachom, der Bauer, liegt auf dem Ofen und hört, was die Frauen schwatzen. »Das ist die Wahrheit«, sagt er. Die reine Wahrheit, unser einer, der von Kind auf Mütterchen Erde um und um dreht, kommt gar nicht auf so törichte Gedanken. Schlimm ist nur das eine, dass wir zu wenig Land haben. Hätte ich so viel Land, wie ich gern möchte, dann fürchtete ich niemanden, auch den Teufel selber nicht. Die Frauen tranken ihren Tee noch aus und schwatzten noch über Putz und Kleider. Dann deckten sie den Tisch ab und legten sich schlafen. Hinter dem Ofen hatte aber der Teufel gesessen und alles gehört. Er freute sich, dass die Bauernfrau den Mann aufs Prahlen gebracht hatte. Hatte er doch gesagt, wenn er Land hätte, würde ihm der Teufel selber nichts anhaben. Schön, denkt er, ich nehm's mit dir auf. Ich gebe dir viel Land. Mit dem Land kriege ich auch dich. In der Nachbarschaft der Bauern wohnte die Besitzerin eines kleinen Gutes. Sie besaß 120 Morgen Landes und im Winter kam das Gerücht auf, sie wolle Land verkaufen. Wie die Bauern das hörten, gingen sie gemeinschaftlich zu der Herrin und baten sie, sie möchte ihnen das Land verkaufen. Die Herrin war einverstanden. Pachom war neidisch. »Die Leute werden das ganze Land kaufen«, dachte er, »und ich werde leer ausgehen.« Und er begann mit seiner Frau zu beraten. »Alle Leute kaufen«, sagte er, »auch wir müssen so ein Dutzend Morgen kaufen, sonst kommen wir nicht zurecht.« Sie dachten nach, wie sie es fertigbringen sollten zu kaufen. 100 Rubel hatten sie beiseite gelegt, ein Fohlen verkauften sie und die Hälfte der Bienen, den Sohn schickten sie auf Arbeit, ein Stück Geld liehen sie sich noch von ihrem Schwager und so brachten sie die Hälfte des Geldes zusammen. Pachom nahm das Geld, suchte sich das Stück Land aus, 15 Morgen, auch ein kleines Wäldchen war dabei und ging zur Gutsherrin, um mit ihr zu verhandeln. Man wurde einig über die 15 Morgen. So hatte denn Pachom sein Land. Und er war ein Gutsbesitzer geworden. Sein war die Erde, wo er pflügte und säte. Sein das Land, auf dem er Heu mähte. Sein das Land, auf der er die Stämme fällte. Sein das Land, auf dem sein Vieh weidete. Wenn Pachom hinausfährt, sein eigen Land zu pflügen, oder wenn er hinausgeht, um nach dem Getreidestand in den Wiesen zu sehen, da geht ihm das Herz auf. Immer ist ihm, als wachse das Gras ganz anders, als blühten die Blumen darauf ganz anders. Wenn er früher des Weges kam über dieses Stück Land, so schien es ihm ein ganz gewöhnliches Land. Jetzt war es für ihn ein ganz besonderes Land geworden. Um diese Zeit ging ein Gerücht, das Volk wandere aus in neue Landesteile. Da denkt Pachom, Ich selber habe eigentlich keinen Grund, mein Land zu verlassen. Wenn aber aus unserer Gemeinde welche fortgingen, würde es bei uns geräumiger werden. Ich würde ihr Land erwerben und meinen Besitz abrunden. Das würde ein besseres Leben geben. So ist es doch ein wenig eng. Eines Tages sitzt Pachom bei sich zu Haus. Da kommt ein durchreisender Bauersmann und erzählte, er käme von unten her, jenseits der Wolga. Dort wäre er auf Arbeit gewesen. Viele aus seinem Dorfe hätten sich dort niedergelassen. Man habe sie in die Gemeinde aufgenommen und ihnen auf jeden Kopf 10 Morgen Landes zugeteilt. Und nur schönes Land, sagte er. Wenn sie Roggen gesät haben, waren die Ähren so hoch, dass man die Pferde nicht sehen konnte, und so dicht, dass 5 Hände voll eine Garbe bildeten. Ein ganz armer Bauer, erzählt er, der mit leeren Händen hinkam, der hat jetzt 6 Pferde und 2 Kühe. Pachoms Herz stand förmlich in Flammen. Ei, denkt er, wozu hier in der engen Not leiden, wenn man so gut leben kann? Ich verkauf hier mein Land und meinen Hof, und mit dem Gelde kaufe ich mich dort an und richte eine Wirtschaft ein. Wie der Sommer kam, machte Pachom sich auf den Weg. Bis Samara fuhr er die Wolga hinunter auf einem Dampfschiff, dann ging er 400 Werst zu Fuß. Er kam an den Ort, alles stimmte. Die Bauern leben bequem nebeneinander, jeder hat seine 10 Morgen Lands, und die Gemeinde nimmt die Fremden gern auf. Pachom kehrte nach Hause zurück. Das Land verkaufte er mit Gewinn, dann verkaufte er seinen Hof, sein ganzes Vieh, wartete den Frühling ab und reiste mit seiner Familie nach dem neuen Land. Pachom war mit seiner Familie in dem neuen Orte angekommen und ließ sich in einem großen Dorfe in der Gemeinde aufnehmen. Er trank mit dem Ältesten und sie stellten ihm alle Papiere aus. Sie nahmen Pachom auf, teilten ihm außer dem Weideland 50 Morgen Acker auf verschiedenen Feldern für 5 Seelen zu. Pachom richtete sich ein und begann, Vieh anzuschaffen. Er hatte von dem zugeteilten Land allein 2-mal so viel als früher, und fruchtbarer Boden war's. 10-mal so gut konnte man hier leben wie im alten Heim. Weideland und Ackerboden zur Genüge, Vieh konnte er halten, so viel er wollte. So lebte Pachom 3 Jahre. Er pachtete Land und bestellte es mit Weizen. Die Jahre waren gut, die Weizenernte war schön und reichlich, und er konnte ein Sümmchen beiseite legen. Pachom hätte ein zufriedenes Leben führen können, aber es gefiel ihm nicht, dass er jedes Jahr mit den Leuten handeln musste, um von ihnen das Land zu pachten. Wo der Boden gut war, da stürzten sich die Bauern drauf. Er hatte oft das Nachsehen und bekam kein Land, das er bestellen konnte. Pachom forschte nun nach, wo man Land zu ewigem Besitz kaufen konnte. Da kam eines Tages ein reisender Kaufmann auf Pachoms Hof, um auszuspannen. Sie tranken Tee und kamen ins Plaudern, und der Kaufmann erzählte, er komme sehr weit her von den Baschkiren. Dort habe er Land gekauft, 5000 Morgen, und das Ganze kostet 1000 Rubel. Pachom fragte ihn aus, und der Kaufmann erzählte ihm weiter, ich habe mir die Alten zu Freunden gemacht, Kaftans und Teppiche habe ich ihnen geschenkt, an 100 Rubel wert, eine Kiste Tee und Branntwein konnten sie trinken, so viel sie wollten. So habe ich den Morgen für 20 Kopeken bekommen. Dabei zeigte er Pachom den Kaufvertrag. Das Land, erzählte er, liegt am Fluss, und alles ist guter, fetter Steppenboden. Wenn du 1 Jahr lang wanderst, kommst du nicht ans Ende. Alles gehört den Paschkiren, und dumm ist das Volk wie die Schafe. Fast umsonst kann man's von ihnen haben. Pachom erkundigte sich, wie man ins Paschkirenland kommt, und kaum hatte der Kaufmann Abschied genommen, so rüstete er sich zur Reise. Das Haus überließ er der Frau, nahm einen Knecht mit und begab sich auf den Weg. Als sie in eine Stadt kamen, kauften sie eine Kiste Tee, Geschenke, Branntwein, ganz wie der Kaufmann gesagt hatte. Sie reisten und reisten. 500 Werst hatten sie schon zurückgelegt. Am 7. Tage kamen sie in das Baschkirenlager. Alles war so, wie der Kaufmann erzählt hatte. Alle wohnen in der Steppe am Ufer des Flüsschens in Filzzelten. Sie selber bearbeiten den Boden nicht und essen kein Brot. Ihr Vieh weidet in der Steppe und auch die Pferde weiden in Herden. Die Füllen sind an den Zelten angebunden und zweimal am Tage treibt man die Mutterpferde zu ihnen hin. Sie melken die Pferde und bereiten aus ihrer Milch Kumis. Die Frauen rühren den Kumis und bereiten Käse. Und die Männer wissen nichts anderes als Kumis und Tee trinken, Hammelfleisch zu essen und Flöte zu spielen. Alle sind sie liebenswürdig und heiter und tun den ganzen Sommer nichts. Ein gänzlich ungebildetes Volk, das nicht einmal Russisch versteht, aber freundliche Menschen. Sobald die Baschkiren Pachom erblickt hatten, kamen sie aus ihren Zelten hervor und umringten den Fremden. Es fand sich auch ein Dolmetsch. Pachom sagte ihm, er sei gekommen, um Land zu kaufen. Die Baschkiren freuten sich, umringten Pachom und führten ihn in ein Zelt, gaben ihm einen Sitz aus Teppichen, legten ihm weiche Kissen unter, nahmen rings im Kreise Platz und bewirteten ihn mit Tee und Kumis. Dann schlachteten sie einen Hammel und setzten ihm Hammelfleisch vor. Pachom holte nun von seinem Wagen die Geschenke und verteilte sie unter die Baschkiren. Allen gab er ein Geschenk und allen vom Tee. Die Baschkiren freuten sich, sie schwatzten alle durcheinander. Dann befahlen sie dem Dolmetsch zu reden. »Ich soll dir sagen, so sprach der Dolmetsch, dass bei uns die Sitte ist, einem Gaste jede Freude zu bereiten und Geschenke ebenfalls mit Geschenken zu erwidern. Du hast uns beschenkt. Nun sag uns, was dir von dem Unsrigen lieb ist, damit wir es dir schenken können.« »Am besten gefällt mir«, sagte Pachom, »bei euch das Land.« »Bei uns«, sagte Pachom, »ist Mangel an Land, und unser Land ist erschöpft. Bei euch ist viel Land. Und das Land ist gut, wie ich nie welches gesehen habe.« Der Dolmetsch übertrug, was Pachom gesagt hatte. Die Baschkiren sprachen untereinander und der Dolmetsch sagte, »Sie meinen, man müsse wegen des Landes den Ältesten fragen, man dürfe ohne ihn nicht handeln.« Da kam auch schon ein Mann in einer Fuchsmütze gegangen. Alle schwiegen und erhoben sich und der Dolmetsch sagte, »Das ist der Älteste.« Sofort brachte Pachom den besten Kaftan herbei und reichte ihm den Ältesten und außerdem 5 Pfund Tee. Der Älteste nahm sie und setzte sich auf den obersten Platz und nun sagten ihm die Baschkiren etwas. Er hörte zu, dann gab er ein Zeichen durch Kopfnicken, dass sie schweigen sollten und sagte zu Pachom auf Russisch, »Gewiss«, sagte er, »das kann geschehen. Nimm, was dir gefällt. Land ist da in Hülle und Fülle.« »Ich danke euch«, antwortete Pachom, »für eure guten Worte. Gewiss, ihr habt Land in Hülle und Fülle, und ich brauche nur wenig, nur muss ich wissen, welches mir gehören soll. Es wird schon nötig sein, es abzumessen und es mir zuzueignen für Leben und Sterben. Ihr gebt mir in eurer Güte, und es kann kommen, dass eure Kinder es meinen Kindern wieder nehmen. Ich habe einmal gehört, bei euch ist ein Kaufmann gewesen, dem habt ihr Land geschenkt und habt mit ihm einen Kaufvertrag gemacht. Macht mit mir doch auch einen.« Der Älteste verstand alles. »Das können wir machen«, sagte er. »Wir haben auch einen Schreiber. Wir fahren in die Stadt und geben dir Brief und Siegel.« »Und der Preis?« fragte Pachom, »wir haben nur einen Preis, 1000 Rubel für den Tag.« Das verstand Pachom nicht. »Was ist das für ein Maß, ein Tag? Wie viel Morgen mögen das sein?« »Das können wir nicht berechnen«, sagte der Älteste. »Wir verkaufen nach dem Tage. So viel du in einem Tage umgehen kannst, so viel gehört dir. Und der Preis für diese Tageswanderung ist 1000 Rubel.« Pachom war verwundert. »An einem Tage«, meinte er, »kann man viel Land umgehen.« Der Älteste lächelte. »Alles gehört dir«, sagte er, »nur eine Bedingung. Wenn du nicht in einem Tage an den Ort zurückkehrst, von dem du ausgegangen bist, ist dein Geld verloren.« »Und wie soll die Stelle bezeichnet werden, an der ich vorbeikomme?« fragte Pachom. »Wir stellen uns dort auf, wo du einen Platz wählen willst. Wir bleiben stehen und du gehst im Kreise herum. Du nimmst eine Hacke mit und machst ein Zeichen, wo es dir beliebt. An den Ecken wühlst du kleine Gruben auf, legst Merksteine hin und ziehst später von einer Grube zur anderen Furchen mit dem Pflug. Nimm deinen Kreis, so groß du willst. Nur komm vor Sonnenuntergang zu der Stelle zurück, von der du ausgegangen bist. Alles Land, das du umgehst, ist dein.« Pachom willigte mit Freuden ein. Es wurde beschlossen, am frühen Morgen aufzubrechen. Erst plauderten sie noch, tranken Kumis, aßen Hammelfleisch und nahmen noch Tee. Nun wurde es Nacht. Die Baschkiren gaben Pachom eine Ruhestätte auf weichem Flaum. Dann gingen sie auseinander. Sie versprachen, am anderen Morgen auf dem Sammelplatz zusammenzutreffen und vor Sonnenaufgang sich an Ort und Stelle zu begeben. Pachom liegt auf seinem weichen Lager und kann nicht einschlafen. Immer sind seine Gedanken bei dem Lande. »Ich will schon ein ganzes gelobtes Land erobern. 50 Werst werde ich schon an einem Tage umgehen. Der Tag ist jetzt lang wie ein Jahr, und 50 Werst geben schon ein stattliches Stück Land. Einen schlechteren Teil verkaufe ich oder überlasse ihn den Bauern, das Beste behalte ich und baue mich selbst drauf an. 2 Ochsengespanne schaffe ich an, nehme mir 2 Knechte, 150 Morgen bebaue ich und auf dem Rest ist Weideland für mein Vieh.« So wacht Pachom die ganze Nacht hindurch. Erst mit Tagesanbruch schlummert er ein. In diesem Morgenschlummer hat er einen Traum. Er sieht sich selber in eben diesem Zelt liegen und hört, wie draußen jemand laut lacht. Er will nachsehen, wer dort lacht. Er steht auf und geht aus dem Zelt heraus. Da sitzt der Älteste der Baschkiren vor dem Zelt, hält sich den Bauch mit beiden Händen und schüttelt sich vor Lachen. Er tritt an ihn heran und fragt, »Warum lachst du?« Da sieht er, das ist gar nicht der Älteste, sondern der Kaufmann, der ihn damals besucht und von dem Land erzählt hat. Und er fragt den Kaufmann, »Bist du schon lange hier?« In dem Augenblick verwandelt sich der Kaufmann in den Bauern, der vor langer Zeit von der Wolga her zu ihm gekommen war. Aber bald ist es auch nicht mehr der Bauer, sondern der Teufel selber mit Hörnern und Klauen, der da sitzt und lacht. Und vor ihm liegt ein Mensch, barfuß, nur mit Hemd und Hose bekleidet. Und Pachom blickt genau hin, was das wohl für ein Mensch sein mag. Und siehe da, der Mensch war tot und er war es selbst. Pachom erschrak und erwachte. Was man nicht alles träumen kann, denkt er, während er erwacht. Er blickt umher und schaut durch die offene Tür. Es wird schon hell, der Tag beginnt. Ich muss die Leute wecken, denkt er. Es ist Zeit aufzubrechen. Pachom erhebt sich, weckt den Knecht im Wagen, befiehlt anzuspannen und geht die Paschkiren wecken. »Es ist Zeit, in die Steppe hinauszufahren«, sagt er, »das Land abzumessen.« Die Paschkiren standen auf, sie versammelten sich alle, auch der Älteste kam. Wieder begannen die Paschkiren Kumis zu trinken und wollten Pachom mit Tee bewirten. Aber er mochte nicht warten, sollen wir fahren, so fahren wir gleich, sagte er, es ist hohe Zeit. Die Paschkiren tummelten sich. Die einen bestiegen ihre Pferde, die anderen setzten sich in ihre Wagen und nun ging's fort. Pachom fuhr mit seinem Diener in seinem Wägelchen und nahm eine Hacke mit. Sie kamen in die Steppe, als die Morgenröte am Himmel emporstieg. Nun fuhren sie auf eine Anhöhe, auf einen Schichan, wie die Baschkiren sagen. Sie stiegen aus den Wagen heraus, kletterten von den Pferden und bildeten eine Gruppe. Da trat der Älteste an Pachom heran und zeigte mit der Hand nach der Seite. Da, schau, soweit dein Auge reicht, sprach er, gehört alles uns. Wähle dir, was du haben willst. Pachoms Augen leuchteten, alles Land ist beste Steppenerde, eben wie eine Handfläche, schwarz wie Mohn, und in den Talstellen wächst fast mannshoch allerlei Gras. Der Älteste nahm seine Fuchsmütze ab und setzte sie auf die Erde. Das soll das Merkzeichen sein. Von hier gehe aus und hierher komme zurück. So viel du umgehst, soll dein sein. Pachom zog sein Geld hervor und legte es auf die Mütze. Dann zog er seinen Kaftan aus, so dass er nur die Jacke anbehielt, zog den Gürtel fester um den Leib, reckte sich, steckte sein Brot zu sich, band eine Feldflasche mit Wasser an seinen Gürtel, zog die Stiefelschäfte hoch, nahm die Hacke von dem Arbeiter und schickte sich an zu gehen.
»Welche Richtung soll man einschlagen?« denkt er. »Überall ist es vortrefflich. Ja, es ist ganz gleich«, denkt er, »ich gehe auf Sonnenaufgang zu.«
Er richtete sein Gesicht zur Sonne hin, reckte sich und wartete, bis sie sich am Horizonte zeigte. »Ich will keine Zeit verlieren«, denkt er, »in der Kühle geht es sich auch leichter.« Sobald die Sonne nur am Horizonte aufschimmerte, nahm Pachom die Hacke über die Schulter und schritt in die Steppe hinein. Pachom ging nicht langsam, nicht schnell. Eine Werst war er gegangen, da machte er Halt, grub ein kleines Loch und schlug Pfähle hinein, einen neben den anderen, damit man sie besser sehen könne. Dann ging er weiter. Er reckte sich und ging schneller. Als er wieder eine Zeit lang gegangen war, grub er eine zweite Grube. Nun schaute Pachom zurück. Im Sonnenschein sah er deutlich den Schichan. Auch die Leute sah er draufstehen und die Eisen an den Wagenrädern im Widerschein blitzen. »Fünf Werst«, vermutete Pachom, »habe er nun zurückgelegt.« Es war ihm warm geworden. Er zog die Jacke aus, warf sie über die Schulter und ging weiter. Nun wurde es heiß. Ein Blick auf die liebe Sonne. Es war schon Frühstückszeit. Eine Tagewache ist vorüber, denkt Pachom, aber der Tag hat vier. Es ist zu früh zum Umkehren. Ich will nur meine Stiefel ausziehen. Er hockte sich nieder, zog die Stiefel aus, hängte sie an den Gürtel und setzte seinen Weg fort. Jetzt war das Gehen leichter. Fünf Werst will ich noch wandern, denkt er, dann biege ich links ein. Das Land ist wunderschön, es wäre schade, es nicht mitzunehmen. Und je weiter er kam, desto schöner wurde es. Und so ging er immer weiter, schnurstracks fort. Er sieht sich um. Der Schichan ist kaum noch zu sehen und die Menschen drauf sehen aus wie ein schwarzer Ameisenhaufen. Und von den blitzenden Rädern sieht man kaum einen Schimmer. Schön, denkt Pachom, in dieser Richtung habe ich genug. Ich muss nur einbiegen. Ich bin aber tüchtig in Schweiß geraten. Ich muss etwas trinken. Er blieb stehen, grub ein großes Loch, steckte Pfähle auf, nahm sein Fläschchen vom Gürtel, trank und bog scharf nach links ein. Er ging und ging. Das Gras wurde immer höher, die Hitze immer größer. Pachom wurde müde. Er sah hinauf zur Sonne. »Sieh da, es ist Mittag, ich muss ausruhen«, denkt er. Er machte Halt und setzte sich, da nahm er Brot und trank Wasser dazu, aber auszuruhen wagte er nicht. »Lege ich mich hin«, denkt er, »dann schlafe ich ein.« Er saß eine kurze Zeit, dann ging er weiter. Anfangs schritt er munter vorwärts, das Essen und Trinken hatte seine Kräfte gehoben, aber es wurde immer heißer und Mattigkeit überkam ihn. Aber er schreitet tapfer vorwärts und denkt, eine Stunde Leid bringt ein Leben lang Freude. Auch in dieser Richtung wanderte er noch lange, lange Zeit. Schon wollte er sich nach links wenden, da stößt er auf ein üppiges Tal. Schade wär's, das nicht mitzunehmen, hier muss der Flachs vortrefflich gedeihen, denkt er. Wieder ging er geradeaus. Das Tal hatte er mitgenommen, am Rande des Tales grub er ein Loch und dann bog er im zweiten Winkel ein. Nun schaute Pachom wieder auf den Schichan zurück. Er war von der Wärme in Nebel gehüllt. Durch die dicke Luft und den Staub sieht man etwas wie Menschen hindurch. Nun, denkt Pachom, ich habe recht lange Seiten genommen, jetzt muss ich sie kürzer nehmen. Nun ging er an der dritten Seite beschleunigten Schritts. Er sah hinauf zur Sonne, sie neigte sich schon zum Untergang und er ist erst 2 Werst von der dritten Seite gegangen und bis zum Ausgangspunkt hat er gar noch 15 Werst. Nein, denkt er, wird der Besitz auch schief, ich muss doch eilig geradeaus gehen. Überflüssiges brauche ich nicht, habe ohnehin schon Land genug. Er grub nun rasch die Grube und schritt schnurstracks auf den Schichan zu. Pachom geht schnell, aber es wird ihm schon schwer. Er hat sich die Füße wund gelaufen und die Beine knicken ihm ein. Er möchte ausruhen, aber es darf nicht sein, sonst kann er vor Sonnenuntergang das Ziel nicht erreichen. Die Sonne wartet nicht, sie neigt sich immer mehr und mehr dem Untergang zu. Ach, denkt er, habe ich nicht einen Fehler gemacht? Habe ich nicht zu viel umgehen wollen? Was wird nun sein, wenn ich nicht hingelange? Er schaut geradeaus auf den Schichan hin, er blickt empor zur Sonne. Zum Ziel ist es noch weit und die Sonne ist nicht mehr fern vom Rande des Horizonts. So geht Pachom weiter, er kann kaum noch, aber er geht immer schneller, er geht und geht, es ist noch sehr weit, er setzt sich in Trab, nun wirft er die Jacke von sich, die Stiefel, die Flasche, dann wirft er die Mütze fort, nur die Hacke hält er noch, auf die kann er sich stützen, ach, denkt er, ich komme zu spät, alles ist verloren, vor Sonnenuntergang erreiche ich das Ziel nicht, und die Angst schnürt ihm die Kehle zu, er rennt, das Hemd und die Hose kleben von Schweiß an seinem Körper und die Kehle ist ihm ausgedörrt, die Lungen arbeiten wie Schmiedebälge, das Herz klopft wie ein Hammer und seine Füße brechen unter ihm, als wären sie nicht die seinen. Da ergreift Pachom ein Angstgefühl, der Gedanke plagt ihn, er könnte vor Überanstrengung sterben. So viel habe ich umgangen, denkt er, wenn ich jetzt Halt mache, werden sie mich einen Dummkopf schelten. Er rennt und rennt, schon ist er ganz nah, er hört, wie die Baschkiren ihn mit Quiegen und Kreischen antreiben und ihr Geschrei erregt sein Herz noch mehr. Pachom strengt seine letzten Kräfte an, die Sonne steht schon unten und hüllt sich in Nebel. Sie ist ganz groß und blutig rot, noch einen Augenblick und sie versinkt am Horizont, aber auch zum Ziel ist es nicht mehr weit. Pachom sieht auch schon die Menge auf dem Schichan, sie fuchtelt mit den Händen und winkt ihn heran. Er sieht die Fuchsmütze am Boden, er sieht auch das Geld auf der Mütze, er sieht den Ältesten, wie er am Boden hockt und sich mit beiden Händen den Bauch hält. Da erinnert sich Pachom seines Traumes. Land, denkt er, habe ich nun viel, aber wird Gott mir geben, darauf zu wohnen? Er blickt empor zur Sonne, sie hat schon die Erde erreicht, sie ist schon mit einem Streifen hinuntergetaucht und leuchtet wie ein glühender Bogen. Pachom strengt seine letzten Kräfte aufs Äußerste an, er wankt nach vorn, aber es gelingt ihm fest,